Also das Problem ist, ja, also in der Beziehung oder aber auch in meiner ganzen Beziehungshistorie ist schon auch diese Wut, wenn mich was triggert. Also dass ich halt dann selbst auch dazu neige, schnell, also impulsiv zu sein, Schluss zu machen.
Hallo und herzlich willkommen bei Stahl, aber herzlich. Und heute ist Marie bei mir und sie hat zwei ziemlich schwierige Beziehungen kurz hintereinander hinter sich und möchte von mir quasi ein Werkzeugköfferchen bekommen, wie sie auf solche Typen, auf gut Deutsch gesagt, einfach nicht mehr hereinfällt, sondern möglichst früh bemerkt, das hier kann nichts werden und ganz früh dann eben auch den Absprung schafft bzw. die Kurve kriegt und sich gar nicht weiter auf eine Beziehung einlässt. Und dabei kommen wir aber auf ein ganz spannendes weiteres Thema, nämlich ihre Wut, die sie immer wieder verspürt und von der sie meint, dass sie absolut nicht angemessen ist. Ob das tatsächlich der Fall ist, das werden wir dann gemeinsam sehen. Ja, hallo Marie, du hast eine relativ weite Anreise in Kauf genommen und ich bin gespannt, für welches Thema.
Ja, ich war die letzten 3 Jahre in zwei Beziehungen, die relativ toxisch waren, teilweise mit eigentlich beziehungsunfähigen Männern. Und ich bin eben heute hier, weil ich einmal so die letzte Beziehung gerne noch ein bisschen durchleuchten würde. Die ist jetzt so seit 4 Wochen ungefähr vorbei, da habe ich mich getrennt. Und natürlich, weil ich eben herausfinden möchte, warum mir das so passiert ist, gerade jetzt so in den letzten 3 Jahren und was ich eben für die Zukunft tun kann, damit mir das nicht mehr passiert.
Okay, ich frage mal anders, hattest du auch schon mal eine gesunde Beziehung?
Ja, also das war so in meinen 20ern, die ging auch sehr, sehr lang. Also wir waren so 8, 9 Jahre zusammen gewohnt, war eine sehr gesunde Beziehung, ja.
Und dann ein bisschen auseinandergelebt oder wie?
Genau, also ich war damals noch nicht so... Ja, also ich glaube, er hätte mich damals gerne geheiratet und so, das ganze Programm, aber ich war damals noch nicht so weit und ich wollte auch noch beruflich weiterkommen und dann habe ich damals jemand anderen kennengelernt gehabt und ja, und so ging das dann eigentlich auseinander, ja.
Okay, also würdest du nicht sagen, dass es ein grundsätzliches Muster von dir ist?
Aber es war halt jetzt gerade in den letzten 3 Jahren so, dass ich gerade diese Männer, so die, ja, wo ich halt so kämpfen musste um die Liebe, um die Aufmerksamkeit, dass ich die halt so wahnsinnig spannend fand und wahnsinnig anziehend und alle anderen haben mich so eigentlich wenig interessiert.
Okay. Gut, dann erzähl doch mal vielleicht ein bisschen.
Ja.
Du sagtest vor allen Dingen die letzte Beziehung.
Ja.
Wolltest du so einen Mittelpunkt nehmen?
Genau. Also die letzte Beziehung, die war mit einem Mann, der relativ beziehungsbelastende Themen hatte. Also zum einen hatte er ADHS oder hat er immer noch in ziemlich ausgeprägter Form. Und das andere Thema ist, er war relativ frisch getrennt und es gab noch eine Frau, also er war noch nicht geschieden. Genau, also mit 2 Kindern auch und Familie und das war auch ein ständiges Thema. Und von meiner Seite aus, also ich will mich auch nicht ganz aus meiner Verantwortung rausnehmen, weil ich tendiere manchmal dazu, so ein bisschen rebellisch zu sein. Ich habe eine Wut, die sich eigentlich nur bei Männerbeziehungen auswirkt. Also ich habe die weder im Job noch habe ich die im Freundeskreis oder so, also nicht. Aber bei Männern, das war auch tatsächlich schon immer so. Also diese Wut, die auftritt bei Themen, die mich triggern, ja, dann, ja, das war auch eben beziehungsbelastend.
Okay, also sagst du, eigentlich hatten wir beide so ein bisschen Anteile. Und was war jetzt so schwierig? An deinem, können wir dem irgendwann einen beliebigen Vornamen geben?
Ja, dann nennen wir ihn Max.
Max, was war so schwierig am Max?
Wie gesagt, das eine war das, was ich schon gesagt habe, das ADHS. Also das hat eben dazu geführt, dass er ständig zu spät kam. Also wirklich 1, 2 Stunden kurzfristige Absagen. Er hat im Job selbst nicht so viel hinbekommen. Also ich habe da auch viel übernommen für ihn. Also auch so Sachen, dass er halt wochenlang seine Post nicht angeguckt hat. Da kamen dann schon die gelben Briefe mit irgendwelchen Mahnbescheiden und so weiter. Ich bin dann da durchgegangen, habe das für ihn geordnet und so weiter. Hab geschaut, dass er vom Job her, dass er da eben die Sachen geregelt bekommt. Genau, also das waren ja eigentlich so die Hauptthemen. Und
also,
dann
du hast da ganz viel Verantwortung eigentlich übernommen in der Beziehung.
Ja, habe ich.
Und zwar Verantwortung, die auch richtig lästig ist. Also
ja, also ich habe halt immer gedacht, naja, das gehört zu einer guten Beziehung dazu, dass man sich gegenseitig unterstützt. Nur wenn ich halt so darüber nachdenke, er hat mich eigentlich recht wenig unterstützt. Also er war schon vom Typ her ein sehr lieber Mensch, also der mir auch viel zugehört hat und also wir haben auch über Themen gesprochen, so die ich auch so zum Beispiel mit meinen Eltern oder so habe. Und ja, also da hat er mir schon viel gegeben. Er ist auch selbst schon lange in einer Therapie und tut auch was für sich. Also vom Menschlichen her in der Theorie ist er relativ weit entwickelt. Nur in der Umsetzung fehlt es bei ihm ganz schön.
Ja, die Marie schildert ja, dass ihr Ex-Freund oder ihr Freund unter ADHS, also einer Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, leidet. Und sie schildert dabei auch so ein paar typische Symptome. Ein wichtiges Symptom ist halt eben auch Schwierigkeiten, den Alltag gut geregelt zu bekommen. ADHSler sind oft da ein bisschen chaotisch, denen fällt es schwer, so Prioritäten zu setzen, manchmal wichtig von unwichtig zu unterscheiden. Und auch leiden sie öfter mal unter einem nicht allzu guten Zeitmanagement. Mir stellt sich hier aber irgendwie auch die Frage, ist sein Verhalten jetzt wirklich ADHS und oder ist es einfach auch eine Bindungsangst? Denn die Symptome sind zum Teil sehr ähnlich, nämlich vor allen Dingen diese Unzuverlässigkeit und dieses teilweise Unvermögen, sich einfach auch mal festzulegen und Zusagen einzuhalten, weil Bindungsängste sich ja auch gern auch immer so im letzten Moment nochmal einen Bogen machen und Verabredungen canceln oder wieder verschieben, weil sie sich einfach nicht festlegen wollen. Bindungsängste haben ja ein Riesenthema mit Festlegung und auch ein Riesenthema damit, die Verantwortung für ihr Verhalten zu übernehmen. Und da stellt sich mir auch die Frage zu diesem Zeitpunkt des Gesprächs, ob er sich zum Teil auch hinter dem ADHS versteckt hat, nach dem Motto, ich habe ADHS, ich brauche die Verantwortung nicht zu übernehmen. Denn ich kenne zum Beispiel auch viele ADHSler im Erwachsenenalter, die es durchaus wesentlich besser schaffen, auch pünktlich zu kommen oder eben auch in die Verantwortung zu gehen. Und deswegen habe ich hier so einen leisen Verdacht, dass da vielleicht Äpfel mit Birnen verwechselt werden. Also sprich, dass die eigentliche Ursache für sein schwieriges Verhalten nicht das ADHS ist, sondern eine tiefer liegende Bindungsangst. Aber da muss man jetzt mal weiter reinhören. Sag mal, bei ADHS, ich frage mich, hat er sich da ein bisschen drauf ausgeruht? Weil ich meine, nicht jeder ADHSler muss stundenlang zu spät kommen oder kriegt das irgendwie gar nichts auf die Reihe. Es hört sich ja auch so an, wie wenn er einfach da so wenig Verantwortung übernommen hätte. Oder wie siehst du das?
Ja, also das war schon auch so. Also ich habe halt oft auch so die Themen angesprochen, habe gesagt, hey, es kann doch jetzt hier besser werden. Es kann nicht sein, dass ich mit einem Viergänge-Menü dastehe, ja, und er kommt dann anderthalb Stunden zu spät, ja.
Also, ach, wie ärgerlich.
Und das in Sportklamotten und muss erstmal duschen, ja. Also so Sachen sind da eben passiert, genau. Und ja, und er hat sich halt, und ich habe mich halt auch gesagt, hey, das muss ich halt, oder das, änder das doch, ja. Also ich meine, bei deinen Kindern bist du auch nicht irgendwie so zu spät, ja. Also die Kinder hat er schon auch immer auf eine höhere Ebene gestellt als mich. Genau, und ja, und er hat halt oft gesagt, ja, ich bin halt so.
Ja gut, aber wenn du das mit den Kindern anbringst, dann heißt das ja durchaus, dass er Wahlfreiheit hatte, ne? Das ist auch immer so bei notorischen Zu-Spät-Kommern. Ich frage die manchmal, hast du schon mal ein Flugzeug verpasst? Nö. Dann sage ich, ja gut, dann geht es ja anscheinend, ne?
Ja.
Also wenn es dir wirklich wichtig ist, ist es ja nicht ein Schicksalsschlag, dass du zu spät kommst, sondern letztlich auch eine Entscheidung von dir.
Ja, also das sehe ich auch so, ja.
Okay, also das war richtig ärgerlich und du sagst ja, du neigst sowieso zu Wutausbrüchen. Also das wirst du ihm schon ordentlich um die Ohren gehauen haben.
Ja, also ich habe dann teilweise, Also gerade am Anfang, als ich die Krankheit an sich auch noch nicht so ganz verstanden hatte. Also ich hatte mich damit noch gar nicht erstmal auseinandergesetzt, weil es auch der erste war, den ich mit solchen Mustern überhaupt in mein Leben so gelassen hat oder kannte. Genau, und dann, also habe ich teilweise auch so gesagt, ja, dann brauchst du gar nicht mehr kommen und sowas. Ja, also das war schon da, ja.
Mhm. Und er schleppt aber noch die Frau mit.
Genau, das ist das Thema, das war am Anfang der Beziehung, also die Beziehung ging so 1,5 Jahre ungefähr. Am Anfang war das Thema nicht so da. Also bevor wir uns kennengelernt haben, ist er ja ein paar Monate davor erst ausgezogen. Also es war alles noch relativ frisch, ja. Und die waren lange verheiratet, also 12 Jahre oder so, ja. Und und am Anfang war der, also er hatte sich aus dieser Beziehung getrennt. Ja, und dann war am Anfang, da hatten die auch gar nicht so wirklich den Kontakt und so weiter. Die hatten so ein Nestmodell mit ihren Kindern. Das heißt, er ist quasi immer jedes zweite Wochenende in das gemeinsame noch Familienhaus eben gefahren. Dann immer gedacht, ja, okay, passt für mich, ist halt so, ja. Und sie war dann ja auch meistens weg, ja. Dann hat sie irgendwann von mir erfahren und dann wollte sie ihn zurück. Und dann hat sie ja eigentlich Gas gegeben, wo man nur kann. Und hat dann auch immer so mit dem ganzen, ja, die Familie. Ja, und er hat dann selbst, also ich habe das auch einfach gespürt, ja. Also er hat zwar immer klar gesagt, er geht nicht zu ihr zurück. Also das hat er mir immer klar gesagt und ich glaube auch nicht, dass da jemals nochmal irgendwie was war oder dass er jetzt irgendwie fremdgegangen ist oder so, das glaube ich nicht. Aber er war halt noch nicht gelöst von dieser Viererkonstellation, also seine noch Frau und die beiden Kinder. Und das war einfach wahnsinnig belastend, weil es ständig, es gab Ausflüge mit den Kindern, die sind sie da Ski gefahren, waren da irgendwo in der Therme, hier in Essen. Und ich meine, ich verstehe das ja alles, solange sich das so auf normalem, also klar kann man mal essen gehen und sowas, ja, aber.
Du meinst jetzt, wenn ich dich richtig verstehe, ja. Die Ex-Frau war dann auch mal dabei?
Ja, genau, die zu viert, ohne mich. Also ich habe die Kinder nie kennengelernt.
Ah, okay.
Also das, weil er wollte das den Kindern eben noch nicht so ganz zumuten, weil die eben noch sehr unter der Trennung gelitten hatten und ich glaube, er wollte halt auch da nicht der Bösewicht einfach sein.
Mhm. Ja. Okay, das ist natürlich auch eine große Belastung, weil du ja dadurch so irgendwie auch so außen vor warst und es ist auch ein großer Zeitdieb. Also
total.
Du musstest dann ja oft zurückstehen. Aber du sagtest, er war auf der anderen Seite auch lieb und irgendwie reflektiert. Und das ist dann ja immer besonders schwierig, sich dann eigentlich auch so klar abzugrenzen.
Wahnsinnig schwierig.
Wenn es immer das sowohl als auch ist. Sonst wäre es ja leicht.
Ja.
Wenn der jetzt nur schwierig und nur blöd gewesen wäre, dann ist es leicht.
Ja.
Aber es kommt ja immer dieses Ja, aber.
Genau.
Und das ist ja auch alles da.
Ja. Und er hat das Thema auch immer so zu mir geschoben. Er hat gesagt, das ist dein Thema. Du hast ein Thema.
Mit was?
Mit der Viererkonstellation. Also mit ihm, seiner Nochfrau und den beiden Kindern. Also,
ja, natürlich. Ja. Es ist ja logisch, dass du damit ein Thema hast.
Danke.
Nachvollziehbar, oder?
Ja. Also ich habe dann daran schon gezweifelt, ob ich da nicht wirklich irgendwie noch freier irgendwie sein müsste und ganz viel noch mehr Verständnis irgendwie aufbringen. Aber ich konnte das halt irgendwann nicht mehr.
Also du hast eigentlich was getan, ich denke, was ganz, ganz viele Leute so kennen. Du hattest so keinen so festen Boden unter den Füßen. Was steht mir eigentlich zu? Oder sehe ich das jetzt richtig oder sehe ich das falsch? Weil da sind ja so zwei verschiedene Wertmaßstäbe aufeinander getroffen. Na, er hat dir ein paar Sachen widersprochen, er sagt, sieh das nicht so eng oder hier und da. Und so, dass du dich dann gefragt hast, sehe ich das jetzt wirklich zu eng oder sehe ich das wirklich falsch oder sehe ich das richtig? Und da schlittern ja viele Menschen auf diesem Parkett. Ne?
Ja.
Und das hat bei dir zur Verunsicherung geführt.
Total. Also das und auch, dass ich mich eigentlich so in dieser ganzen Beziehung, ich habe mich nie richtig sicher gefühlt. Mhm. Also ich wusste nie, also es war dann letztes Jahr im Sommer zum Beispiel, da gab es dann eine Situation, da haben wir noch das Wochenende zusammen verbracht. Also alles war super, ja. Und einen Tag später hat er mir dann gesagt, ja, also ich will jetzt gerne 2 Wochen mit meiner Ex-Frau oder mit meiner Nochfrau und den Kindern in Urlaub fahren. Mhm. Und und dann habe ich halt gesagt, also das kann ich halt nicht. Also tut mir leid. Also das ist für mich einfach, also das hat für mich eine Grenze überschritten und habe dann eben auch gesagt, ja, also so geht's nicht. Dann waren wir getrennt für, ich weiß nicht, 6 Wochen knapp. War aber dann schon nach 3-4 Wochen war wieder Kontakt da. Genau, und dann ja, war halt dann wieder diese Anziehung und das Schöne und es war ja auch viel Liebe da. Das war dann, ja, hat dann überwogen, dass wir halt wieder dann zusammengekommen sind.
Mhm, weil die Anziehung noch stark war. Und ja. Ich denke, die Anziehung war ja auch unter anderem deswegen so stark, weil du dich tatsächlich nie sicher gefühlt hast in der Beziehung, ne?
Ja.
Da ist ja wirklich die Frage, was ist jetzt überhaupt ADHS? Was ist vielleicht auch einfach Bindungsangst? Weil er zeigt ja auch bindungsängstliche Symptome. Mhm. Und auf jeden Fall, egal aus welchem Grund auch immer, wenn man sich sehr unsicher in der Beziehung fühlt, übt das ja immer so einen gewissen Sog des Kontrollverlusts aus. Also nichts macht ja so heiß wie Kontrollverlust und so leidenschaftlich, ne?
Ja.
Und ich denke, das war eben auch emotional und hormonell, das hat ja auch viel mit Hormonen dann zu tun, deine große Challenge in der Beziehung, ne? Und das kennen, denke ich, ganz viele.
Ja.
Dein Kopf, was hat dir denn dein Kopf gesagt? Bei nüchterner Betrachtung, hat dir dein Kopf gesagt, bleib, oder hat dir dein Kopf gesagt, geh?
Geh.
Geh.
Geh, ziemlich eindeutig hat mir mein Kopf gesagt, es reicht, geh. War auch im Freundeskreis so oder meine Eltern auch, ja. Also wir haben alle gesagt, Marie, warum tust du dir das an? Ja, also es reicht irgendwann. Oder auch so, ja, ich könnte das auch nicht. Und ich habe das auch gesehen. Aber dann war, ja, ich habe mir dann halt doch irgendwie wie so eine Illusion dann aufgebaut, dass es sich irgendwann ändert. Ja, also auch gerade das Thema mit dieser Nochfrau, dass das irgendwann, ja, nicht sich in Luft auflöst, aber zumindest weniger wird. Und auch, ich meine, vielleicht lernt sie auch mal irgendwann einen neuen Partner kennen und vielleicht erkennt sie irgendwann, dass sie ihn nicht mehr zurückbekommt, whatever. Aber ja, aber ich hatte jetzt auch nicht mehr diese Ausdauer. Ich habe irgendwann gesagt, es ist eine Illusion und im Moment, es wird sich einfach nichts ändern in absehbarer Zeit.
Also hast es ja letztlich dann richtig entschieden. Aber was du da gerade ansprichst, das ist ja auch der schlimmste Kitt für schwierige, ungesunde Beziehungen ist die Hoffnung auf Besserung, ne?
Ja.
Und du hast das ja auch richtigerweise als Illusion bezeichnet, dass es sich irgendwann ändert. Die Frage ist natürlich immer, was ist das Es in diesem Satz? Und es würde ja erstmal eine richtige Einsicht auf Seiten deines Freundes erfordern und auch Abgrenzungsfähigkeiten. Und beides scheint ja auch nicht so gegeben gewesen zu sein bei ihm. Weder Einsicht, er fand das jetzt nicht alles nicht so problematisch, und Abgrenzungsfähigkeiten hat er ja auch nicht in Kombination auch mit der mangelnden Einsicht.
Ja, das stimmt.
Ich glaube, was auch so ein wichtiger Punkt ist, wenn man in so einer Situation ist wie du, gerade wenn man immer wieder dann überlegt, oder sehe ich das vielleicht falsch, dass man das, was da passiert, nicht klar genug und auch nicht hart genug bewertet. Ich meine, du hast dich ja letztlich entschieden, hast auch zu einer klaren Entscheidung gefunden. Trotzdem würde ich gerne noch mal auf diesen Punkt eingehen. Wie war das denn, als du noch so hin und her gerissen warst? Wie hast du sein Verhalten bewertet? Hattest du eine klare Bewertung oder bist du da geschlittert?
Ich bin geschlittert, weil ich wusste, wenn wir uns sehen, war er ja so wahnsinnig lieb und wir hatten eine schöne Zeit, wir hatten tolle Gespräche. Es war harmonisch von meiner Seite. Er hat immer so ein bisschen gesagt, dass da schon für ihn wie so eine Art Anspannung in der Luft war. Das hat er mir immer so ein bisschen ja vorgeworfen, oder er meinte halt, ja, dass er immer so dieses Gefühl hat, ja, ich komme halt innerlich doch nicht so hundertprozentig mit ihm irgendwie zurecht. Was ja auch grundsätzlich gestimmt hat, wobei ich jetzt nicht diese Anspannung gesehen habe, die er da jetzt so krass gesehen hat. Also ja, genau. Aber ich bin auf jeden Fall geschlittert, weil es war halt immer so ein, ja, wir haben uns gesehen, es war super schön, aus meiner Sicht. Und dann gab es halt die Momente, wo er eben nicht da war. Und da ist er halt oft dann auch wieder auf Distanz gegangen. Also das war halt auch sowas, was, und womit ich halt dann auch immer so gar nicht klar kam, war halt dieses Nähe-Distanz-Spielchen. Ja, also schön, dann war er weg, Wir haben selten telefoniert oder sowas. Und das ist auch sowas, was sich so im Laufe der Beziehung einfach geändert hat. Also am Anfang, da hat er mich jeden Tag angerufen, ja, mehrmals, ja, war gerade da und hat mich angerufen, hey, wie findest du dies, wie findest du das? Und das ist einfach weniger geworden. Und gab es dann auch mal eine Woche, wo wir gar nicht telefoniert haben oder so. Ja, ich meine, er hat dann schon immer jeden Tag irgendwie mal irgendeine Nachricht geschrieben oder dann kam mal eine Sprachnachricht oder so. Aber es war mir halt zu wenig.
Ja, also du merktest, dass eigentlich irgendwie so diese innere Bindung immer wieder verloren gegangen ist.
Ja, genau, genau.
Und das ist ja, denke ich, das, was dich ja auch so sehr verunsichert hat und was natürlich auch einen gewissen Impuls ausgelöst hat, an ihm festzuhalten oder dich besonders nach ihm zu sehen, weil du ja auch immer wieder in so Sehnsuchtslöcher gefallen bist.
Ja.
Und dann ist ja der Sog natürlich auch besonders groß. Und ich habe halt an der einen oder anderen Stelle unseres Gesprächs gedacht, wo es auch darum ging, dass er dir vorwirft, dass du nicht noch mehr Verständnis für diese Familiensituation hast, dass er im Alleingang beschließt, ohne dich überhaupt in so eine Entscheidung mit einzubeziehen, 2 Wochen mit seiner Frau zu verreisen, ist mir so das Wort egozentrisch eingefallen.
Absolut. Also egozentrisches Verhalten, also ist auf jeden Fall da. Also ist auch was er auch über sich sagt oder er weiß das, aber er hat es nie jetzt irgendwie geändert oder irgendwas, sondern und das war immer da. Also
Hast du das damals auch so gesehen?
Ja, also habe ich gesehen. Und es war zum Beispiel auch, Weihnachten war mal Thema, da hat er mir dann eben auch gesagt, wir sehen uns Weihnachten gar nicht, also an keinem der Tage. Silvester war auch noch fraglich.
Und er hat immer die alleinigen Beschlüsse gemacht.
Absolut.
Also
absolut.
Er war der Alleinherrscher über Nähe und Distanz. Warum ich überhaupt auf diesen Punkt so rumreite, ist mit dieser Bewertung und ob du das so gesehen hast. Weil um zu klaren Entscheidungen zu kommen, braucht man ja erstmal eine klare Position. Und diese Frage, sehe ich das überhaupt richtig, verwässert unheimlich oft in vielen Beziehungen die Position und führt dazu, dass man sich über die eigenen Grenzen hinweggehen lässt, dass man zu wenig Grenzen setzt, weil man gar nicht weiß, wo die Grenze ist, weil die Grenze scheitert an der Frage, sehe ich das überhaupt richtig? Darf ich da überhaupt eine Grenze haben?
Mhm.
So, aber dieses Thema, so scheint es mir zumindest, war bei dir gar nicht so vordergründig. Also schon auch, aber jetzt nicht im gravierenden Ausmaß. Und letztlich hast du ja den Exit auch gefunden. Wie hast du das denn dann gemacht? Wie bist du dann zu der Entscheidung gekommen? So, das war's jetzt.
Ja, also es war einfach in einem Ablauf von 4 Wochen, würde ich ungefähr sagen, wo sich die Ereignisse einfach so gehäuft haben, wo dann auch wieder so von ihm dieses, ich entscheide, wann wir uns sehen und wann nicht. Und dann gab es auch mal dann irgendwie so eine Woche, wo wir uns gar nicht mehr als eine Woche, wo er entschieden hat, jetzt sehen wir uns hier nicht, weil er da wieder irgendwas mit Kindern und Frau und so weiter machen wollte. Und da habe ich dann auch gesagt, ich bin einfach gerade wahnsinnig traurig, dass es so ist. Und das Thema ist, ich wusste dann auch gar nicht immer so, wie gehe ich jetzt gerade damit um? Also wie setze ich irgendwie diese Grenze? Also ich habe es mit allen möglichen Sachen versucht. Dann irgendwie, ich habe dann gesagt, ich bin traurig. Dann hat er irgendwie so gesagt, ja, es tut mir leid, dass du dich so fühlst. Aber das fand ich auch immer so, ich so, ja, hallo, du kannst doch nicht sagen, es tut mir leid, dass du dich so fühlst.
Was aber gar nichts damit zu tun hätte.
Ja, genau. Aber so war er. Also das war dann schon eher so, ja, das ist ja einfach dein Thema irgendwie, ja. Und er hat einfach nichts, also wirklich so gar nichts unternommen, irgendwas daran zu ändern. Und es hat sich gehäuft in diesen 4 Wochen, dass ich irgendwann gesagt habe, ich kann es so nicht mehr. Und ich habe mir jetzt nicht 2 Tage vorher überlegt, okay, ich mache jetzt dann und dann Schluss, sondern es war eine Impulsreaktion.
Impuls heißt, dass deine Wut mal stärker war als die Trauer und die Sehnsucht.
Richtig.
Und Wut brauchst du ja zur Abgrenzung, Trennungsaggression.
Ja, ja. Und das war einfach so stark und es war einfach dann auch so stark und die Wut ist auch heute immer noch da, aber dass ich einfach jetzt bei meiner Entscheidung geblieben bin. Also wie gesagt, es ist jetzt 4 Wochen her. Und also ich habe jetzt nicht vor, da wieder zurückzugehen.
Wut ist ja eine ganz, ganz wichtige Emotion, damit wir überhaupt Grenzen setzen können. Das heißt, Menschen, die nicht gelernt haben, angemessen wütend zu sein, weil sie schon früh so eine Art Aggressionshemmung entwickelt haben aufgrund ihrer persönlichen Lebensgeschichte, die haben auch Schwierigkeiten, angemessene Grenzen zu setzen, weil sie nämlich auch gar nicht spüren, wo ist denn meine Grenze? Das ist ja die Voraussetzung, dass du dich gesund abgrenzt, dass du überhaupt spürst, was sind meine Bedürfnisse, was will ich nicht, wo muss ich einfach mal ein klares Nein sagen. Und dafür braucht man immer auch ein bisschen Wut. Wir sprechen ja auch in der Psychologie von Trennungsaggression, man kann auch sagen Grenzsetzungsaggression, um sich gut abgrenzen zu können. Und diese Wut steht der Marie durchaus zur Verfügung. Sie bewertet es selber als impulsiv. Wut ist aber auch oft impulsiv, weil sie ziemlich spontan erfolgen kann auf eine erlebte Frustration. Dabei gibt es natürlich auch Menschen, die zu impulsiv reagieren oder zu aggressiv, die bei vergleichsweise sehr geringen Anlässen überreagieren in Form von lauten verbalen Ausbrüchen, schlimmstenfalls tatsächlich auch von körperlicher Gewalt. Es gibt die anderen, die sind zu aggressionsgehemmt, die bräuchten eigentlich ein bisschen mehr Wut. Inwiefern bei Marie jetzt ein gesundes Maß an Wut da ist, da würde ich gerne noch ein bisschen tiefer mit dir eintauchen. Das heißt, letztlich konntest du ganz gut bestimmen, was du dir wert bist, wo deine Grenzen sind und letztlich auch klar erkennen, dass es eben nicht dein Thema ist, auch wenn er dir immer wieder den Ball vor die Füße gelegt hat.
Ja. Ja.
Marie, ich frage mich jetzt, was ist dein Problem? Also ich meine, dass man in den Sog so einer Beziehung mal, wie lange ist das insgesamt gegangen?
1,5 Jahre.
1,5 Jahre geraten kann, gerade weil ja viel hin und her war, beziehungsweise er eben dann auch sehr viel Inseln der Nähe geschaffen hat. Und wenn er denn da war, ist für mich jetzt völlig im normalen Bereich. Na, du erzählst ja nicht, dass du das seit 10 Jahren mitmachst, sondern hast es 1,5 Jahre mitgemacht und hast dann eigentlich auch eine klare Entscheidung getroffen. Inwiefern glaubst du, hättest du da jetzt größere Anteile im Spiel? Also wo ist dein Problem, frage ich jetzt nochmal.
Also das Problem ist, ja, also in der Beziehung oder aber auch in meiner ganzen Beziehungshistorie, das war wirklich eigentlich schon immer da, was die Männer angeht, ist schon auch diese Wut, wenn mich was triggert. Also dass ich halt dann selbst auch dazu neige, schnell, also impulsiv zu sein, Schluss zu machen. Ja, und dass ich mich da vielleicht dann ja teilweise auch nicht so ganz unter Kontrolle habe, so wie ich es eigentlich gerne hätte.
Okay, das hat jetzt ausgerechnet diese Geschichte nicht besonders gut illustriert, weil wir ja mehr bei seinen Problemen waren. Das ist jetzt keine Geschichte, wo man sagt, deine Wut hat die Beziehung kaputt gemacht, sondern eher eine Geschichte, wo man sagt, deine Wut hat dich letztlich gerettet, da auch mal einen klaren Schlussstrich zu ziehen.
Ja. Ja, also es war halt, ich meine, und davor der Kandidat, das war halt auch so ein Beziehungsvermeider, ja, also mit dem ich da auch irgendwie 2 Jahre zusammen bin. Und ich möchte halt...
Entschuldige, genau. Dass ich gerade ins Wort falle, aber ich wollte es eigentlich noch sagen. Also was der Max da gezeigt hat, waren eigentlich klare Symptome von Bindungsangst. Also das ist nicht mit ADHS zu begründen, sondern das ist der Klassiker eigentlich an bindungsängstlichem Verhalten. Erst geht es ganz toll los und man sieht sich ganz oft und dann kommt der systematische Rückzug. Es wird immer weniger, dann auch immer so dieses zwischen zwei Stühlen, also nicht sich wirklich einlassen, aber immer noch die Familie, also nicht wirklich. Er war der Alleinherrscher über Nähe und Distanz. Er hat immer im Alleingang entschlossen, wann ihr euch seht, beziehungsweise auch nicht. Er hat nie die Sachen mit dir gemeinsam besprochen im Vorfeld, wenn er wichtige Beziehungsentscheidungen und. Also das war eigentlich klassisch bindungsängstlich.
Ja, also ich glaube, dass mein Thema einfach auch irgendwie ist, also was mache ich jetzt am besten, damit ich nicht wieder in sowas reingerate? Weil am Anfang ist ja immer alles ganz toll. Ja, wie kann ich rausfinden, dass der nächste Kandidat, also ich meine, der muss jetzt nicht morgen vor der Tür stehen, aber irgendwann wird garantiert wieder einer kommen, ja. Aber was kann ich tun oder wie identifiziert man diese Kandidaten schon relativ schnell? Was sind da vielleicht auch die Red Flags, worauf ich noch mehr achten soll? Oder ja, weil ich meine, ich möchte ja natürlich schon jemanden, den ich selbst auch anziehend finde und jetzt nicht mit jemandem zusammen sein, um jetzt einfach eine Beziehung zu haben. Also das bin ich nicht.
Ja, also das Anziehende ist ja oft, ich sag mal, so eine Art von Hormonvergiftung im Gehirn, weil es leider die Natur so eingerichtet hat, dass wir, wenn überhaupt Merkmale der Anziehungskraft da sind, also er muss natürlich per se auch was Attraktives haben, ne? Das funktioniert jetzt nicht mit jedem Mülleimer oder so, also dann dieses ich hab dich nicht sicher besonders anziehend macht, weil auch erotische Leidenschaft und Sexualität ja dafür da sind, ein unsicheres Bindungsobjekt an sich zu binden. Und deswegen lässt die Leidenschaft ja oft nach, wenn die Beziehung sich sicher anfühlt oder einfach sicher ist. Ja, weil dann dieser Antrieb, ich muss dich an mich binden, ich muss dich erobern, einfach nicht mehr so stark ist und deswegen auch ganz andere Hormone ausgeschüttet werden. Also dann eher so Kuschelhormone, aber die eben jetzt nicht die große sexuelle Leidenschaft sind. Mhm. Das heißt, gerade Menschen, die erstmal so ein bisschen eroberungswürdig erscheinen, lassen durch diese, ich sag mal, Hormonvergiftung, lassen genau diesen Menschen auch besonders attraktiv erscheinen und nicht unbedingt den, der von vornherein signalisiert, dass er großes Interesse an dir hat. Ich finde manchmal, dass schon allein dieses Wissen hilft.
Ja.
Dass wir irgendwo, denke ich, immer wieder auch Bioroboter sind. Fest im Griff unserer Hormone. Von daher die Sache mit dem freien Willen durchaus manchmal sehr anzuzweifeln ist.
Ja.
Aber um deine Frage zu beantworten, meine Erfahrung ist, dass die meisten Menschen sehenden Auges in ihr Unglück rennen. Was waren denn die ersten Anzeichen jetzt bei dem Max und vielleicht auch bei dem Vorgänger? Du sagtest, der wäre auch so ein Bindungsvermeider gewesen. Wo du hättest bereits erkennen können, dass der Typ ein Thema damit hat?
Ja, es waren kleine Momente, die ich aber verdrängt habe am Anfang.
Da haben wir es doch.
Ja.
Das ja, meine ich mit sehenden Augen. Wir sehen es, aber wir wollen es nicht wahrhaben.
Wir wollten sie nicht sehen. Aber ich dachte dann auch, vielleicht liegt es einfach an mir. Aber es waren wirklich so dieses Nähe-Distanz. Das ist, glaube ich, es war bei beiden schon am Anfang da, dass ich selber auch an mir so, also ne, man sieht sich und dann irgendwie mal so ein, zwei Tage irgendwie einfach weniger. Wo ich eigentlich denke, warum hält man nicht so dieses Schöne? Nee. Und ich bin jetzt kein Mensch, der jetzt, keine Ahnung, 20 Nachrichten am Tag braucht oder irgendwie was. Natürlich ist es schön, wenn man mal irgendwie einen Austausch hat oder sowas, aber ich bin gar nicht so, dass ich jetzt, ich stehe eigentlich schon ziemlich im Leben so mit allem, ja. Aber dass ich einfach, ich habe dann auch schon immer so an mir selbst gezweifelt, so darf ich den jetzt überhaupt anrufen oder
genau.
Ist das schon zu viel oder fühlt er sich dann verschreckt oder sowas? Weil
genau
ich wollte ihn ja gar
so.
Nicht.
Das ist so geil. Ich glaube, so viele können jetzt da so mitgehen. Bei dieser Art von Beziehung hat man sehr früh immer das Gefühl der Unsicherheit.
Ja.
Na, also bis hin zu der Frage, kommt er jetzt überhaupt auf das Date?
Ja.
Oder hat das vielleicht vergessen oder taucht einfach nicht auf, also aus anderen Gründen. Und diese Verunsicherung geht auch relativ früh schon los. Ja? Auch dieses komische, ich melde mich nicht Verhalten. Oft auch schon bei den ersten Dates. Das ist vielleicht auch da schon manchmal noch verschoben, kurzfristig gecancelt, zu spät gekommen und so weiter wird.
Ja, okay. Also das ist so die eine Red Flag dann.
Ja, oder es ist vor allem zumindest mal, ich weiß nicht, ob es schon ist, kann auch ein No-Go sein oder einfach ein Standard, den du dir setzt und sagst, so, das möchte ich nicht. Ne? Ich möchte einfach schon bei den ersten Dates eine Zuverlässigkeit und wenn ich schon so ein komisches Bauchgefühl bekomme, der Typ rutscht rum auf dem Thema Nähe und Distanz, dann eben nicht verdrängen, sondern innehalten. Und sagen, was ist das da? Was erzählt mir mein Bauch gerade? Warum bin ich schon wieder so unsicher? Oder warum ich schon wieder besonders scharf genau auf diesen Typen? Aha, weil er jetzt wieder so ein bisschen Mr. Unerreichbar oder schwer erreichbar, ne?
Ja, stimmt. Und ich hatte dann auch immer so ein bisschen dieses, oh ja, ich finde den so toll und habe ihn immer so ein bisschen auf so ein Podest gestellt, wo ich mir eigentlich immer gedacht habe, ja hallo, ich bin mindestens genauso toll, ja, also das ist totaler Quatsch. Aber wenn man dann in so einem Sog dann da drin ist, ist es wahnsinnig schwer, da rauszukommen.
Genau, und das ist der Sog des Kontrollverlusts. Und du hast eben was erwähnt, das gehört nämlich genau mit dazu. Du hast gesagt, ich habe es ein bisschen verdrängt, beziehungsweise ich habe mir dann die Frage gestellt, sehe ich das vielleicht falsch? Ja, bin ich vielleicht, das hast du so explizit nicht gesagt, aber ich vermute, das geht so in diese Richtung, erwarte ich zu viel?
Ja.
Ne? Bin ich vielleicht zu uncool? Mhm. Ne? Bin ich vielleicht zu übergriffig oder so? Ja. So, also hast du das zu dir genommen? Da, ne, weil du warst ja verunsichert aufgrund dieses unzuverlässigen Meldeverhaltens. Und damit hast du natürlich wieder ein Stück Kontrolle hergestellt. Denn in dem Moment, wo du sagst, ach, ich bin der Fehler, kannst du ja wieder innerlich die Beziehung zu ihm halten. Weil wenn du der Fehler bist, bleibt er ja weiterhin ein gutes Bindungsobjekt.
Ja.
Und da liegt auch die große Gefahr immer beim Daten, dass man für sich selbst keine klaren Maßstäbe hat. Mhm. Und deswegen in der ersten Phase so unklar ist, bis es dann in Anführungsstrichen irgendwann zu spät ist, weil man so verliebt ist, und so angefixt schon von der ersten Leidenschaft, dass es dann immer schwerer wird, aus der Nummer nochmal rauszukommen. Und deswegen ist es natürlich richtig cool, wenn man ziemlich früh vor dem Daten mal seine Hausaufgaben macht und sich überlegt, was geht für mich und was geht für mich nicht.
Ja.
Und gerade diese Unsicherheiten schon in der allerersten Anfangsphase sind eben auch typisch für Menschen, die ein Nähe-Distanz-Problem haben.
Mhm. Gut.
Gibt es noch etwas, wo du sagst, so ein paar Punkte? Ich glaube, viele hören jetzt zu und denken, ja, genau das Problem kenne ich. Also haben wir noch so ein paar Sachen? Oder du, wo du sagst, Mensch, rückblickend betrachtet, da hätte ich vielleicht spätestens die Reißleine ziehen sollen oder das hätte ich nochmal anders auswerten sollen. Also es geht immer noch Thema mit offenen Augen ins Unglück rennen.
Also ja, aber das kam dann erst später. Das war zum Beispiel wirklich eigentlich so ein, ja, so ein abrupter Rückzug oder auch sogar Schluss machen dann schon. Also so nach einem gemeinsamen, also das war jetzt nicht bei dem letzten, aber bei dem davor, gemeinsamer Urlaub, alles wunderbar. Und dann sagt er mir, oder dann meldet er sich irgendwie tagelang nicht. Dann habe ich Stress gemacht, so, weil ich gesagt habe, also so geht es nicht. Also ich möchte mit jemandem zusammen sein, dessen Priorität ich bin, ja, also so, ne, und ja, und dann kam dann nur so, ja, okay, ja, und dann hat er dann eigentlich Schluss gemacht, das wurde ihm dann zu viel.
Ja, das ist ja wieder typischer Ausbruch von Bindungsangst, erstmal typisch, Urlaub war schön und genau oft in so schönen Momenten kommen diese Rückzieher, das ist ja das Brutale daran.
Das ist krass.
Das ist ultra krass. Und das ist typischer Bindungsangst. Für die ist das wieder dann zu schön, um wahr zu sein. Und dann brauchen sie erstmal wieder eine abrupte Distanz, um sich selber wieder einzufangen.
Mhm.
Weil die Angst haben, sich auch selbst zu verlieren in der Beziehung. Und dann müssen sie erstmal wieder einen krassen Cut setzen. Und gerade das ist das Brutale. Dass die Distanzierung nicht auf schlechte, sondern in der Regel auf schöne Momente folgt. Mhm. Und auch da, du hast es ja irgendwie mit so das Thema Laufen, auch wenn wir jetzt da gar nicht im Moment nicht weiter drauf eingegangen sind mit deiner Wut, aber auch da finde ich deine Ansagen bislang eigentlich immer ziemlich angemessen. Hallo, so geht's nicht. Ne? Ich möchte jemand, dem ich da auch wirklich wichtig bin und der mich da nicht einfach wieder tagelang irgendwie fallen lässt wie eine heiße Kartoffel.
Ja, ja. Ja, und, aber dann ist oft, wenn die dann weiter in so ein Ignorieren dann reingehen in so einer Situation,
ja,
also mich ignorieren, dann fühle ich mich extrem getriggert.
Absolut.
Das kenne ich aber auch so ein bisschen aus meiner Kindheit. Also wenn wir da dann auch nochmal so ein bisschen gleich vielleicht drüber sprechen könnten, weil da mit meiner Mama eben gab es solche Themen. Genau, also wenn ich mich dann nicht also gesehen fühle, ignoriert werde, das ist für mich ganz, ganz schwer auszuhalten.
Ja.
Und da werde ich richtig wütend. Und dann, und dann schieße ich auch um mich. Also so, du Arschloch oder so, völlig normal. Also,
ja, klar.
Und dann, oft ist aber dann so, und das ist mir schon ein paar Mal passiert, der Gegenüber reagiert dann aber, also der Mann in dem Fall, sagt, ja, nee, also so, das ist jetzt hier on top, du bist too much und so weiter, geht so nicht. Und dann komme ich wieder angekrochen. Und das ist auch wieder was, ich bleibe dann nicht standhaft. Also,
ich verstehe. Du hast, im Grunde hast du eine eher gesunde Reaktion. Du kämpfst, du bist wütend. Du sagst, du Arsch. Und er sagt dann, viel zu aggressiv, die Dame, so geht's gar nicht. Ne? Und dann fühlst du dich wieder als der Fehler.
Ja, oder meldet sich noch weiter nicht.
Genau,
ja,
genau.
Um, so als Bestrafung gefühlt. Und dann, da bin ich auch erpressbar, wie so fast.
Genau,
ne?
Genau.
Also das ist so ein...
Also der Punkt ist ja, wenn du dich ignoriert fühlst, welches Gefühl löst das denn in dir aus?
Ah, ich krieg Panik, Angst, auch die Person zu verlieren.
Genau, extreme Verlustangst,
ja.
Gell?
Ja.
Weil das ist ja so ein Beziehungsabbruch. Jetzt ist ja eine ganz, ganz wichtige Frage. Ich meine, du sagst auch, du hast auch einen roten Faden Kinder mit deiner Mutter. Die wichtige Frage ist ja jetzt, reagierst du so, wenn du dich zu Recht ignoriert fühlst? Das ist ja immer die entscheidende Frage. Also sprich, ist es wirklich so, dass jemand dich über wirklich nicht objektiv gesehen, wenn man es so sagen darf, viel zu wenig beachtet? Oder bist du überempfindlich und bei den geringsten kleinen Nachlässigkeiten der Aufmerksamkeit, dass du dann ausflippst?
Ja, ich glaube, mir fehlt da manchmal so ein bisschen das Urteilsvermögen. Ob ich mich zu Recht jetzt hier eigentlich so fühle oder ob ich jetzt rumspinne.
Ja.
So ein bisschen, was mir der Mann dann eher verdeutlichen will.
Genau. Und wieder sind wir bei dem Thema der Maßstäbe. Also ich halte das für so, so wahnsinnig relevant in der Gestaltung von jeglicher Art von Beziehung, nicht nur Liebesbeziehung. Man braucht ja so ein bisschen Maßstäbe. Es geht so oft um die Frage, spinne ich oder spinnst du? Na, bin ich jetzt völlig drüber?
Ja.
Oder du?
Mhm.
Sag mir doch mal eine ganz konkrete Situation, daran kann man es nämlich immer am besten besprechen, wo du dir unsicher bist, war ich jetzt zu empfindlich oder war es wirklich so, dass ich mich ignoriert gefühlt habe?
Naja, also so bei einer, wenn zum Beispiel, ja, man ist verabredet und es wird kurzfristig dann abgesagt, nach dem Motto, ja, nee, ich muss jetzt doch noch irgendwie länger arbeiten oder dies noch, das noch und wir sehen uns jetzt irgendwie erst, ja, 2 Tage später. Das ist zum Beispiel...
Da bist du dir unsicher?
Ja, eigentlich irgendwo schon, weil es ist immer so ein bisschen, okay, muss ich das jetzt verstehen? Ist das okay? Ich meine, es ist ja wahrscheinlich okay, wenn es, was sagt der gesunde Menschenverstand? Ja, es ist okay, wenn es mal passiert, wenn jetzt irgendwas wirklich wahnsinnig Wichtiges ist im Job oder whatever. Aber ich, ja, aber es ist so...
Was sagt dein Gefühl?
Das ist nicht okay eigentlich. Also man darf da schon traurig sein.
Es ist doch eine maximale Frustration.
Hm.
Also man freut sich auf ein Date, hello, und dann wird das kurzfristig abgesagt.
Ja, ja, und mir tut es dann halt auch so weh, weil ich dann immer das Gefühl habe, der andere freut sich jetzt gerade nicht so. Irgendwie, oder dass der das
sonst hätte
so
alles dran gesetzt.
Ja, genau. Weil so wäre ich ja. Also wenn ich mich
genau.
auf was freue,
genau.
dann bin ich so.
Ja, so. Und jetzt hast du ja das Problem, habe ich ein Recht, enttäuscht und frustriert und deswegen wütend zu sein. Weil Frustration und Aggression sind unheimlich eng miteinander verbunden. Ne? Eine richtige Enttäuschung, Frustration löst in der Regel auch Wut aus, ne? Mhm. Weil es ist ja auch eine Grenzverletzung. Ja, du freust dich, du bereitest dich vor, du bist vielleicht schon den ganzen Tag gut drauf, super, heute Abend sehen wir uns, was ziehe ich an, bladadadada, ne?
Ja.
Und dann kommt so eine Vollbremse. Klar ist man, du Arsch.
Ja, ja. Ja, oder halt ansonsten.
Aber wie viel Recht hast du darauf? Das ist ja immer die Frage.
Ja, volles Recht. Also ich habe natürlich Recht, also mich da jetzt, also dass ich da frustriert bin und ja, ich habe wahrscheinlich eher nicht das Recht, dass ich halt dann ja dem anderen halt einen Kopf werfe, was er für ein Arschloch ist oder dann sag, ja, dann kann es gleich gehen. Das ist halt eine Überreaktion dann von mir, nicht angemessen.
Das, man könnte an der Wortwahl feilen, ja.
Ja.
Aber eigentlich ist es ja erstmal so ein Gefühl, was du durchaus empfinden darfst.
Ja, ja. Oder ich habe noch ein Beispiel. Wenn ich mich ignoriere oder wo ich mich ignoriert gefühlt habe, war einfach, ich war selbst im Urlaub, ja, also ohne den Partner. Ja, und dann kam halt, also kein Anruf, kam dann mal eine Sprachnachricht. Dann habe ich kurz nachdem diese Sprachnachricht kam, ihn angerufen. Da hat er dann angeblich schon geschlafen. Also es war irgendwie, weiß nicht, 8, 9 Uhr abends, ja, also war jetzt nicht mega spät. Ja, oder Handy schon wieder weggelegt gehabt oder so. Und dann auch, nächster Tag habe ich dann irgendwie so um, keine Ahnung, 14 Uhr dann mal so nachgefragt, na, irgendwie gibt es sich denn noch irgendwie? Und dann so, ja, du, tut mir leid, ich bin gestern einfach irgendwie eingeschlafen. Und aber in der Zeit fühle ich mich halt dann schon total ignoriert, starr aufs Handy, ja, kommt jetzt was noch oder kommt nichts oder, ja, und das ist halt irgendwie was. So bin ich halt irgendwie selbst gar nicht. Also wenn ich in einer Beziehung bin, dann ist mir die andere Person, also ist schon, also sehr hoch in der Priorität, also wenn nicht sogar das Höchste. Und ich würde da nie irgendwie jemanden nicht zurückrufen oder, und selbst wenn ich eingeschlafen bin, irgendwann wache ich ja wieder auf, dann schreibe ich dann halt eine Nachricht, du, sorry, ich bin eingeschlafen, tut mir mega leid, ja, also ich meine, kann ja mal passieren. Aber das ist so, in sowas fühle ich mich halt dann doch sehr ignoriert.
Vor allen Dingen, Marie, ich glaube, wenn man da auf deine Beziehung guckt, dieses Gefühl kommt ja auch nicht ganz aus heiterem Himmel. Also wenn du jetzt mit einem Mann zusammen wärst, der ultra stabil ist, der dir überhaupt kein Unsicherheitsgefühl gibt und der reagiert jetzt mal den einen Abend nicht, dann wärst du gar nicht so verunsichert.
Das stimmt.
Dann hättest du das Vertrauen, irgendwas ist. Vielleicht würdest du ja eher ein bisschen Sorgen machen, denkst, ja, untypisch,
ja,
ist irgendwas.
Ja.
Aber du hättest nicht dieses, ich werde ignoriert und Unsicherheitsgefühl.
Das stimmt total, weil wenn ich mich an diese lange Beziehung zurückerinnere, die ich während meiner 20er hatte,
ja,
da war das nicht so. Da habe ich mir nie Gedanken gemacht. Also das war, gab es das, genau, einfach nicht.
Und da warst du denn da auch so schnell wütend?
Ja, also es gibt manchmal schon, oder es gab mal schon ein paar Situationen, wenn ich nicht so gefühlt genügend Aufmerksamkeit bekommen, ja, habe oder mal zu viel mit irgendeiner anderen Frau gesprochen wurde auf irgendeiner Party und ich mich da jetzt nicht so dann gesehen gefühlt habe. Da gab es schon mal Situationen.
Oder einfach auch ein bisschen eifersüchtig warst,
genau,
was man, ja, auch, ja, ein nicht völlig abwegiges Gefühl ist.
Ja, genau. Also da gab es schon mal Situationen, genau, wo ich selbst dann da auch wütend war. Aber das war immer, der konnte das halt immer so gut handeln. Also der hat dann irgendwie, der hat dann gesagt, ja komm, jetzt krieg dich mal wieder ein. Es ist jetzt alles nicht so dramatisch und hat mir dann auch gleich so das Gefühl gegeben, du wirst von mir geliebt, mach dir einfach keine Sorgen, es ist alles wunderbar und dann war dann auch wieder gut.
Siehst du mal, also das ist ja auch eine wunderbare Reaktion, wenn jemand weiß, ein Partner weiß, das ist ihr Wunderpunkt, dann einfach auch ein bisschen lieb zu reagieren oder dir wieder diese Beziehungssicherheit zu geben, die du eigentlich brauchst.
Ja, genau.
Alles, was du so erzählst, finde ich jetzt einfach auch nicht wirklich übertrieben von deiner Seite. Ich habe eher das Gefühl, dass, danke, deine Wut dich ganz gut oft berät. Und dass es eher dein Kopf ist, der das dann nicht validieren will. Ne? Dein Kopf sagt, ach nee, stell dich mal nicht so an und kann mal vorkommen, ne? Weil eigentlich viele Situationen, die du erzählst, finde ich absolut nachvollziehbar. Ob du jetzt dann drüber gehst und sofort du Arsch schreist oder so, gut, da kann man an der Reaktion feilen. Aber erstmal von der Tendenz finde ich deine Wutstimme jetzt auch nicht so abwegig. Und auch in dieser festen Beziehung, wenn das mal vorgekommen ist und nicht an der Tagesordnung war, dass du wie eine Diva um ständig mehr Aufmerksamkeit geschrien hast, dann kommt sowas einfach auch mal in einer normalen Beziehung vor, dass man mal ein bisschen eifersüchtig ist oder dass man sich mal nicht denkt, ach, ich fühle mich hier gerade wenig beachtet oder so. Ne? Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass du damit die Beziehung kaputt hast oder dass das jetzt ständig der Fall war.
Mhm.
Also eigentlich, glaube ich, ist deine Wut gar nicht so verkehrt. Und bei deiner Mutter war sie auch immer ein lebendiger Versuch, die Beziehung zu retten.
Ja, also
die andere Reaktion wäre Resignation. Das ist schlimmer. Also Wut ist, da ist man ja noch am Kämpfen. Mhm. Ich frage dich jetzt einmal so richtig plump, was glaubst du denn, wie weit hast du das so verarbeitet mit deiner Mutter? Meinst du, dass das noch eine große Rolle in deinem aktuellen Beziehungsleben spielt? Weil ich finde, dass deine Wutreaktionen auch eigentlich gesund waren, auch zu einer gesunden letztlichen Entscheidung, denke ich, geführt haben, zu sagen, okay, ich mache das Theater jetzt nicht mehr mit dem Max. Es ist ja genau das, was vielen anderen Frauen manchmal fehlt. Die haben viel zu wenig Wut und bleiben deswegen ewig in solchen Beziehungen hängen, weil sie gar nicht in die Wut reinkommen.
Ja.
Also frage ich dich jetzt mal bei nüchterner Betrachtung. Ist es wirklich so ein großes Problem in deinem Leben, dass du sagst, ich muss da nochmal meine Beziehung zu meiner Mutter reflektieren und bearbeiten? Oder?
Also es gibt schon, ich habe immer so jetzt zu meiner Kindheit, also ich bin relativ eigentlich behütet aufgewachsen. Also meine Eltern sind auch nach wie vor zusammen. Meine Mama ist aber ein sehr schwieriger Mensch. Also sie ist wahnsinnig schnell eingeschnappt und wahnsinnig, also schnell beleidigt und lässt es dann andere spüren. Ja, und ich war also die Ältere und es gab in der Kindheit Situationen, da hat sie eigentlich, also hat sie tagelang mich ignoriert und nicht mit mir gesprochen. Und das war schlimm.
Ja.
Es war ganz schlimm.
Das ist
also
auch schlimm.
Ich kam da angebettelt, Mama, hab mich wieder lieb, es tut mir alles so leid.
Ja.
Puh. Und,
also du hast dann den Fehler auch zu dir genommen.
Immer.
Eine Tendenz, die du jetzt natürlich auch bei Max und Konsorten wahrscheinlich auch hast.
Ja.
Ne?
Ja.
Du stellst wieder die Beziehung her,
obwohl
eigentlich das Fehlverhalten gar nicht auf deiner Seite liegt.
Ja.
Ich meine, eine Mutter, die ihre Kinder mit Nichtbeachtung straft, macht den Fehler und nicht das Kind.
Ja, also das weiß ich jetzt mittlerweile.
Ja.
Aber es hat lange gebraucht, weil ich immer dachte, ah ja, bei mir war doch alles in Ordnung, passt doch. Und dann habe ich irgendwann halt einfach mal irgendwelchen Leuten erzählt, was bei mir halt so früher, ne? Und ich bin dann da auch teilweise mal weggelaufen oder sowas. Also ich hatte schon auch, weil ich halt schon dieses Rebellische, dieses Kämpferische, ich habe das in mir, hat mich ja auch in ganz vielen Bereichen sehr, sehr weit gebracht. Aber das, dieses Ignorieren, das habe ich nach wie vor. Das ist so, wow.
Also, ja.
Und das ist
ein ganz alter Schmerz, ist das, ne?
Ja.
Ja.
Und das ist halt auch wirklich immer noch was, wo ich wirklich immer noch jeden Tag auch versuche, auch an mir selbst zu arbeiten, dass ich mir selbst sage, irgendwie, du trägst keine Schuld. Das ist so mein nicht positiver Glaubenssatz, wo ich einfach sage, also ich habe wirklich keine Schuld und ich bin richtig, so wie ich bin.
Ja.
Aber das erfordert wahnsinnig viel Arbeit, damit das, ja.
Also ich finde, also du reflektierst das ja ziemlich genau. Also dieses Ignorieren von deiner Mutter oder auch diese übermäßige Empfindlichkeit, das ist ja sehr anstrengend. Man ist ja als Kind sehr viel manipuliert dadurch und vor allen Dingen führt das ja dazu, dass man sich so wahnsinnig auf die Mutter konzentriert. Ne? Wie ist Mama heute gelaunt? Ne? Wie muss ich jetzt? Ne? So,
ja.
Also dass man viel zu viel Antennen bei dem anderen hat und natürlich als Kind den Fehler bei sich sucht.
Erstmal,
total. Weil man es gar nicht besser weiß.
Ja. Ja.
Mama hat ja eigentlich immer recht, wenn man noch klein ist, ne? Und weil man ja auch emotional total abhängig ist.
Total.
So, und dieses Muster trägst du natürlich auch in Beziehungen rein und dann kann es dir passieren, dass du da deine Maßstäbe dir verrutschen, ne? Dass du Sachen zu dir rübernimmst und denkst, ich bin der Fehler oder dir das einreden lässt, nach dem Motto, stell ich doch nicht so an, obwohl es nicht so ist.
Mhm.
Das ist ja ganz wichtig, das auf dem Schirm zu haben und immer wieder innezuhalten, sagen, Moment mal, wenn ich jetzt eine Richterin wäre und hätte so einen Fall zu beurteilen, zu welchem Ergebnis käme ich denn?
Ja.
Das finde ich immer so ganz wichtig, weil das Bauchgefühl ist ja das, was sagt, aua, renn da ganz schnell hin und mach irgendwas, dass alles wieder gut wird. Das ist jetzt dein Schattenkind, ne, dein inneres Bauchgefühl durch deine Kindheit. Und dann weiß es ja der Verstand dann oft besser und sagt, Moment mal, und lass uns nochmal die Sache in Ruhe angucken. Ne?
Mhm.
Und wobei, wir hatten es ja eben, dein Bauchgefühl dich ja oft jetzt bei diesen Typen gar nicht so falsch beraten hat. Ne? Aber trotzdem ist immer wichtig, kurz mal innehalten, ist das jetzt die richtige Beratung von meinem Gefühl? Was sagt der Verstand? Ne?
Ja.
Und wenn der Verstand ihm zustimmt, also auch oft gut. Ne?
Ja.
Beziehungsweise da eben nicht deinen alten Fehler machen, dass der Verstand dann sagt, nee, der Fehler ist doch bei dir.
Ja.
Das ist ja eigentlich nur wieder eine Brücke bauen.
Mhm.
Und so, denke ich, hast du auch immer wieder eine Brücke gebaut zu deiner Mutter und vielleicht bis heute, weil du sagst, es fällt mir so schwer, das loszulassen. Mhm. Wie ist denn deine Beziehung heute zu deiner Mutter?
Ja, also, ich würde mal sagen, okay. Also, ich meine, wohnen in verschiedenen Städten, also mit 5 Stunden Fahrt, also zwischendrin. Also von daher, wir sehen uns jetzt nicht so häufig, vielleicht so alle 2 Monate ungefähr. Telefonieren auch nicht so häufig. Ja, also ich würde mir eigentlich von meiner Seite aus wünschen, dass ich hätte gerne mal so eine Mama, die halt irgendwie, ja, mit der ich auch mal irgendwie shoppen gehen könnte oder die irgendwie so viel mehr nochmal so ein bisschen für mich da wäre oder so. Ja, also und wenn wir uns sehen, ist es so, ich hoffe immer so, dass jetzt nichts vorfällt. Ich muss mich schon immer noch zusammenreißen. Das ist nach wie vor da. Und es ist oft auch, es ist leider eigentlich oberflächlich. Also man kommt, ich komme auch nicht richtig an sie ran. Ich erzähle viel von mir. Also das mache ich trotz allem noch. Also ich habe mich auch schon gefragt, warum mache ich das eigentlich? Aber ich finde, wenn man halt sich komplett abgrenzt und gar nichts mehr von sich erzählt, dann ist auch keine Bindung da.
Also halten wir mal fest, eigentlich bist immer noch du diejenige, die für diese Beziehung arbeitet, ne? Also indem du viel erzählst, Nähe herstellst oder versuchst, irgendeine Bindung herzustellen, indem du aufpasst, wie du dich verhältst, damit Madame bei Laune bleibt. Weil du beschreibst ja deine Mutter, wofür ich immer so gerne den Begriff Diva habe. Ne?
Ja.
So, Madame muss bei Laune gehalten werden. So, du guckst, dass Madame bei Laune bleibt. Du versuchst, indem du Persönliches erzählst, irgendwie Bindung in Nähe herzustellen, weil ja diese unerfüllte Sehnsucht in dir ist nach einer wärmenden, liebevollen Mutter.
Ja.
Da ist ja so eine richtig unerlöste Sehnsucht, ne?
Total.
So eine liebe Mama.
Ja.
So, ne? Das wäre einfach so schön.
Ja, oder auch so jemand, der auch mal versucht, irgendwie Verständnis auch so für mich aufzubringen oder so. Und es ist immer so, ich habe dann irgendwie so irgendwann mal erzählt, so Mama, ich glaube, so mein Selbstwert irgendwie, oder ich fühle mich halt manchmal zum Beispiel irgendwie so gar nicht liebenswert. Dann sagt sie, ach, das ist doch totaler Blödsinn und so. Also sie sagt dann schon, wir haben dich doch lieber, so ein Quatsch, ja. Aber es ist nie so, ja, okay, warum ist denn das eigentlich so? Oder was können wir vielleicht tun, dass das irgendwie...
Ja.
Ja,
geschweige denn, ja, ist ja auch kein Wunder. Ich war ja auch manchmal furchtbar als Mutter. Tut mir leid, ich würde heute vieles anders machen. Ne?
Ja.
So, also, dass sie die Verantwortung auch mit übernehmen würde und sich bei dir entschuldigt. Also, worauf ich hinaus will, eigentlich übernimmst du nach wie vor sehr viel Verantwortung dafür. Das hast du als Kind ja auch schon gemacht, dass deine Beziehung zu deiner Mutter gelingt.
Ja.
Und damit hältst du die Loyalität auch zu ihr. Du nimmst die Schuld zu dir und damit verschonst du sie.
Mhm.
Und ich glaube, dass das der Grund ist, warum es dir schwerfällt, diesen tiefen Glaubenssatz in dir aufzulösen. Du sagtest ja eben, es wäre harte Arbeit, dir immer wieder klarzumachen, dass du richtig bist. Übrigens, ich bin nicht schuld, aber das nur mal eine kleine Klammer, ist kein guter, positiver Glaubenssatz. Okay. Weil das Wort Schuld so schwer da drin steckt.
Mhm. Aber
besser wäre, ich darf mich abgrenzen.
Okay.
Das ist positiver und dann darfst du das, was zu deiner Mutter gehört, bei deiner Mutter belassen, nämlich dass sie den Fehler gemacht hat.
Mhm.
Ich darf mich abgrenzen.
Okay.
Klammer zu. Mhm. Anyway, es ist einfach so, denke ich, dass du im tiefsten Inneren dir nicht eingestehst, dass das wirklich, die Betonung liegt auf dem Wörtchen wirklich, wirklich scheiße war von deiner Mutter.
Mhm.
Du brauchst auch da ein Stück mehr Trennungsaggression, um auf einer tiefen Ebene einzusehen, das war scheiße, was sie da gemacht hat.
Mhm.
Also ich denke, du machst das Gleiche, was du schon als kleines Kind gemacht hast. Du denkst irgendwie, ich bin der Fehler und dann kannst du nämlich die Beziehung reparieren. Wenn du erkennst, dass sie der Fehler ist, entsteht natürlich auch eine gewisse Hoffnungslosigkeit.
Ja.
Oder noch mehr Bindungsverlust.
Ja.
Und davor willst du dich vielleicht beschützen. Dann bleibst du lieber der Fehler als noch mehr innere Bindung, weil dann müsste ja die Einsicht entstehen, Mensch, es ist ja wirklich schwierig.
Mhm.
Hast du irgendwie ein Feeling dafür, wenn du dir das jetzt eingestehen würdest, ja, es war ja wirklich so. Und die Mama hat ja wirklich Scheiße gebaut. Wie fühlt sich das an? Verändert sich da was in deinem Gefühl?
Also ich stelle mir dann irgendwie so mich als kleines Kind vor, bildlich. Mhm. Und das ist, also wenn das jetzt so das Erwachsenen-Ich zu dem Kind sagt, ist es, ja, ist tröstend. Aber das Kind ist natürlich traurig. Sehr.
Was macht es so traurig?
Weil es halt, es fühlt sich halt trotz allem immer so an, als würde es nicht geliebt werden. Mhm. Und das macht es wahnsinnig traurig.
Okay.
Ja. Also dieses Gefühl, nicht liebenswert zu sein. Trotzdem, klar, wenn man natürlich so eine Abgrenzung dann hat, so, dann ist es schon ein Stück weit so erleichternd. Und ich sag mir das ja auch, also in der Theorie, also das ist halt immer noch so diese Brücke, die ich von dem Erwachsenen zu dem Kind immer noch nicht so ganz hinbekomme. Also das Erwachsenen-Ich weiß das. Und ich meine, ich habe ja auch diese ganz viele Podcasts schon von dir gehört und so, ja. Also, oder sieht ja auch, okay, wenn du zum Beispiel andere Eltern gehabt hättest, dann hättest du diesen Glaubenssatz jetzt nicht oder dann hätte ich den nicht. Aber es fällt mir so schwer, das eigentlich auch zu fühlen. Also das ist immer noch so, das ist so, damit kämpfe ich immer noch.
Genau. Und meine Hypothese ist, es fällt dir schwer zu fühlen, weil du damit das letzte bisschen Bindung zu deiner Mutter beschützt. Mhm. Ja? Mhm. Du schützt deine Mutter damit und damit deine Bindung zu ihr. Und deine Loyalität, die letztlich das Kind in dir immer noch hat.
Mhm. Ja, aber man hat ja halt, klar, seine Eltern ja auch lieb. Ja, genau. Also ich meine, das ist ja von der Natur so gegeben. Also
ja, und da, ich meine, das werden wir jetzt heute nicht auflösen können, aber ich glaube da, das wäre etwas, wo du für dich nochmal tiefer tauchen könntest.
Ja.
Weil ich glaube, das ist die Barriere oder die Blockade, warum es dir schwerfällt, im tiefsten Inneren zu verstehen, dass du wirklich richtig bist.
Ja.
Also diesen alten Glaubenssatz aufzulösen, mhm. Also den schlechten, ich bin schuld. Weil häufig ist es wirklich, man beschützt, man opfert seinen Selbstwert im Sinne, ich bin schuld, aber beschützt damit die Bindung und ein Stück weit auch Kontrolle. Denn wenn du schuld bist, hast du immer noch mehr Kontrolle auch über die Beziehung zu deiner Mutter oder die Beziehung zu deinen jeweiligen Partnern. Weil dann musst du ja nur bei dir, musst du noch selber ein bisschen besser werden und alles wird gut. Ne?
Ja.
Ja, ich habe ja eben zu der Marie gesagt, man opfert manchmal seinen Selbstwert, um damit die Bindung zu beschützen. Wir haben ja eigentlich nur 4 psychische Grundbedürfnisse und dazu gehört eben das Bedürfnis nach Bindung und Zugehörigkeit, das Bedürfnis nach Kontrolle und Sicherheit, das Bedürfnis, einen stabilen Selbstwert zu haben und das Bedürfnis, sich möglichst gut zu fühlen und belastende Gefühle zu vermeiden. Und man kann menschliches Verhalten immer nur verstehen, wenn man alle 4 Grundbedürfnisse im Auge behält. Und es gibt nicht wenig Menschen, die opfern ihren Selbstwert nach dem Motto, ich bin der Fehler, ich bin schuld, ich bin nicht okay, um eben die Bindung zu wichtigen Bezugspersonen zu beschützen. Das heißt, dass sie im Zweifelsfall denken, dass sie eben falsch sind und damit können sie die Bindung zum anderen aufrecht erhalten, weil ansonsten, wenn sie sich eingestehen würden, nee, du machst da wirklich Mist oder du bist wirklich im Unrecht, dann müssten sie ja entweder wütend sein, sich auseinandersetzen, aus der Bindung rausgehen. Und wenn sie das nicht wollen, dann ist eben unbewusst die einfache Variante dabei zu verbleiben, ich bin selber schuld und damit kann ich weiter in der Beziehung zu der Person bleiben. Und die Mutter ist ja nun eine ganz, ganz wichtige Beziehungsperson. Es gibt unheimlich viele Menschen, die deswegen ihre tiefen negativen Glaubenssätze nicht verändern können, weil sie letztlich ihre Beziehung zu ihren Eltern beschützen wollen und da wie schon als Kinder in die Verantwortung gehen, indem sie unbewusst den Fehler bei sich suchen und damit aber ihre Eltern verschonen. Wie geht es dir gerade? Ist das Gespräch so gelaufen, wie du dir es gewünscht hast? Oder was sind für dich Erkenntnisse? Hast du Erkenntnisse aus dem Gespräch? Mhm.
Also was mir jetzt irgendwie total geholfen hat, war, dass du gesagt hast, meine Wut ist gar nicht so falsch. Weil ich immer gedacht habe, das ist total falsch, ich darf so nicht sein. Ja, ich muss das wegkriegen. Ja, darf ich nicht zeigen, 0,0. Sondern dass das eigentlich ein guter Indikator ist dafür, dass gerade irgendwelche Grenzen überschritten werden. Einfach nur mal so stehen lassen. Und ich glaube, damit kann ich in Zukunft wahnsinnig gut arbeiten, weil ich dann halt weiß, okay, jetzt kommt gerade wieder das Gefühl.
Ja.
Jetzt nehme ich aber mal ein bisschen Abstand davon
und
versuche aber ein bisschen angemessener darauf zu reagieren.
Genau,
weil das,
ein bisschen souveräner oder so. Ne?
Ja.
Ich sage immer, es geht ja keine Information verloren, wenn man etwas freundlich sagt. Und mir kommt jetzt natürlich gerade natürlich der völlig naheliegende Übersprungsgedanke, der hätte mir eigentlich auch schon früher kommen können. Wie ist denn deine Mutter mit Wut umgegangen? War denn da die Botschaft, Kind, du hast recht, wütend zu sein?
Nee.
Eben.
Dass es falsch ist.
Eben, also ich denke, das ist ja auch deine Sozialisation.
Ja.
Ich darf nicht wütend sein.
Ja, und Papa hat halt Mama, also das war halt eine Wand, ne? Also die beiden zusammen.
Ah, Elternwand, ja, ganz schwierig.
Also Team.
Ja,
also
ja.
Bis heute. Also
ja, ja.
Es ist so, die machen auch nichts getrennt. Also
ja, ist ja aber eigentlich auch scheiße, weil dein Vater dich dann natürlich auch im Stich gelassen hat.
Ja, also er hat oft mal im Nachhinein oder so gesagt, ja, er hat sich als Kind schon auch oft so gefühlt wie ich oder er sieht viele Parallelen so, wie ich mich fühle. Also er ist grundsätzlich schon da ein bisschen reflektierter, aber er hat trotzdem also immer zur Mama gehalten.
Ja,
also das war
damit warst du aber ja auch noch von ihm dann letztlich
total
im Stich gelassen, oder?
Ja.
Ich sag mal so, deine Wut wurde in dieser Familie immer als falsch deklariert, obwohl sie eine absolut gesunde und angemessene Reaktion von dir war.
Danke. Also das hilft mir wirklich.
Na? Weil das war eine gesunde Reaktion, ich sag mal in dem Fall, es klingt jetzt sehr hart, ich will aber nur den Punkt klar machen, in einem Krankensystem.
Ja.
Und du warst dann der identifizierte Patient nach dem Motto, die Marie ist wieder so wütend, so. Oder die hat sich nicht im Griff, was auch immer. Aber eigentlich war es ja eine angemessene, gesunde Reaktion auf ein ganz schwieriges System. Denn dass deine Mutter da so dievenhaft war und dich dann noch mit Nichtbeachtung, das ist natürlich richtig hart.
Das war auch hart. Also das war
das ist furchtbar. Und dass, ich meine, dass du dann wütend wirst, ist nachvollziehbar und ein ganz großer Ausdruck auch deiner Lebendigkeit und dass du zu kämpfen bereit bist. Ja. Und deswegen darfst du die ruhig würdigen, die Wut. Und sie scheint ja bis heute ein ganz guter Seismograf und auch gute Berater zu sein, wenn du sie ernst nimmst und nicht wieder in die alte Situation verfällst, ich darf nicht wütend sein.
Ja.
Was dir ja beigebogen wurde in deiner Familie, dass das alles unangemessen ist.
Ja.
Das Einzige, worüber du nachdenken kannst, da nochmal ein bisschen zu feilen, sind vielleicht manchmal so die Ausdrucksformen. Ist manchmal vielleicht ein bisschen anders zu kanalisieren, aber eigentlich ist deine Wut doch völlig okay. Und war sie auch schon immer.
Ja. Danke. Ja, und auch, dass ich halt da nicht so krass losschieße, was ich ja dann doch manchmal dann gemacht habe, weil das macht mich ja dann natürlich wieder so klar, dass wenn man das so isoliert betrachtet, ist das ja nicht okay. Ja, ich meine, klar, das gibt ja eine Vorgeschichte dazu, warum das überhaupt alles so passiert ist, weil wenn man diese Wut, also wenn man dann meine Reaktion isoliert und für die, und dann komme ich dann wieder angekrochen, ja, und dann ist halt wieder alles gut. Aber das eigentlich ist das Thema überhaupt nicht geklärt.
Richtig.
Sondern es ist so dieses, ja, okay, mein Verhalten, dafür, wofür ich mich jetzt entschuldige, ja. Aber eigentlich gab es ja noch was, auch einen Auslöser.
Eben. Ja. Genau. Und das verkehrt dann einfach so die Situation und führt dazu, dass du fälschlicherweise annimmst, du bist schuld. Und das war ja bei deiner Mama dann auch schon so.
Ja.
Du bist ja diejenige, die angekrochen gekommen ist. Insofern, je nachdem, schießt du dir dann, also oder ist das dann blöd, wenn du so überreagierst? Auf der anderen Seite kannst du auch da sagen, je nachdem, auf welchem Level du bist, scheiß der Hund drauf. Ich hatte ja auch einen Grund, über zu reagieren. So, ne? Musst du dann selber gucken, wie du damit umgehst. Ich finde, es ist jetzt erstmal ein super wichtiges Outcome, dass du deine Wut mal nicht grundsätzlich als schlechte Beraterin wahrnimmst, sondern als etwas, was zu dir gehören darf und dich oft auch völlig richtig berät.
Danke. Also es gibt mir, ich glaube, es hat mir noch nie im ganzen Leben irgendjemand gesagt, sondern es war immer so irgendwas. Ja, und das tut einfach total gut.
Ja. Gut, dann freut es mich, dass sich die Anreise für dich gelohnt hat.
Ja, also vielen Dank, Steffi.
Sehr, sehr gerne. Danke dir für deine Offenheit.
Gerne.
Ja, das war ein spannendes Gespräch mit der Marie, weil es auch so eine Wendung genommen hat. Und ich als Psychotherapeutin, ich weiß ja auch nie, auch hier in Stahl, aber herzlich nicht, was kommt da auf mich zu, wie entwickelt sich das Gespräch, weil ich muss ja immer wirklich direkt auf das Bezug nehmen, was die Menschen sagen, und kann ich einfach stur irgendeinen Plan verfolgen. Und da fand ich das jetzt mit der Wut so interessant, weil Marie hat das ja als ein Problem deklariert. Und auch ich musste dann erstmal anhand von konkreten Beispielen so für mich verstehen, also eigentlich, ich sehe da jetzt gar nicht so ein Problem. Ich finde das ziemlich angemessen, dass sie wütend ist. Und das scheint ja auch bei ihr eine riesen Erleichterung bewirkt zu haben. Und manchmal kommt es auch wirklich einfach nur darauf an, dass man wirklich für sich auch mal kapiert, hey, ich bin ja gar nicht so verkehrt und auch meine Reaktion und meine Gefühle sind gar nicht so verkehrt. Auch wenn mir das vielleicht immer eingeredet worden ist. Insofern kann ich da Maries Erleichterung auch sehr gut nachempfinden. Ja, das war's für heute mit Stahl, aber herzlich. Ich hoffe, euch hat das Gespräch gefallen und vielleicht konntet ihr auch wieder etwas für euch mitnehmen. Und bis bald, eure Steffi. Stahl, aber herzlich, der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl. Ein Podcast von RTL Plus, produziert von Auf die Ohren. Produktion Jonathan Rauer, redaktionelle Leitung Ann Groß.